Habt ihr manchmal Kopfkino? Ich schon. Dann höre ich was oder lese was und sofort entsteht in meinem Kopf ein Bild oder manchmal sogar eine ganze Filmszene. Und bei dem Bericht des Lukas, den wir eben gehört haben, über den Einzug von Jesus, Einzug in Jerusalem, da habe ich gleich mehrere Filmszenen im Kopf. Da entsteht so eine für einen ganz normalen Film, wie die Leute da stehen, vielleicht noch jubeln oder vielleicht hat auch schon jemand gesagt, seid still. Und plötzlich drehen sie sich erschreckt um, weil hinter ihnen die Steine am Wegesrand anfangen zu schreien. Oder vielleicht Cartoon-Männchen mit riesigen, erstaunten Augen, komischen Gesichtsausdrücken. Oder vielleicht ein Animationsfilm, wo die Steine plötzlich zum Leben erwachen und anfangen zu schreien. Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Für mich ist das der Höhepunkt in diesem Bericht. Aber bevor wir uns damit ein bisschen intensiver beschäftigen, möchte ich mit euch noch mal ein bisschen genauer angucken, was eigentlich bei dem Einzug in Jerusalem passiert. Das irdische Leben von Jesus neigt sich so langsam dem Ende oder vielleicht auch dem Höhepunkt zu. Jesus weiß das. Die Jünger könnten es wissen oder vielleicht wenigstens ahnen, aber ihnen fehlt noch das Verständnis. Jesus wagt sich jetzt in die sprichwörtliche Höhle des Löwen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die religiöse Elite in Jerusalem Jesus weitgehend feindlich gesinnt ist. Jesus hatte bisher den Besuch von Jerusalem eher vermieden, weil, so sagt er selbst, es noch nicht Zeit war. Aber nun ist die Zeit gekommen. Nun soll etwas offenbar werden, womit Jesus sich bisher eher noch ein bisschen bedeckt gehalten hat. Jesus ist der Messias, den die alten Propheten verheißen haben und auf den sein Volk seit Jahrhunderten wartet. Jesus sagt jetzt ja auch hier nicht, ich bin der Messias, sondern wie zuvor sprechen hier auch eher die Taten. Er sorgt dafür oder lässt es zu, dass klar wird, dass er der Messias, der König Israels ist. Und es gibt diverse Anklänge dieses Geschehens an das Alte Testament, an die Vorhersagen verschiedener Propheten. Aber so das, was da ganz zentral steht, ist eine Bibelstelle aus Sacharja 9, Vers 9. Dort heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wie Jesus jetzt plötzlich auf diese Idee kam, mit dem Esel nach Jerusalem zu reiten. Bisher war er eigentlich zu Fuß unterwegs, also warum jetzt so? Auf dem Esel, wie der Jünger das eben auch schon gesagt hat. Was soll das denn jetzt hier? Jesus kannte den Vers aus Sacharja 9 100%. Und genauso wie die Geburt in Bethlehem, Heilungen, andere Ereignisse, die Jesus als Messias auswiesen, so gehört auch das hier zum Heilsplan Gottes. Hier erfüllt sich, was Sacharja vor mehr als 1000 Jahren angekündigt hat. Jesus wählt diesen Weg bewusst, geleitet vom Heiligen Geist und in Absprache mit seinem Vater. Ich war nicht dabei und ich bin auch nicht Gott, sodass ich nur vermuten kann, was in den 12 Jüngern und der Menge der Jesus-Fans vorging, was sie bewogen hat, Jesus plötzlich als König zu verehren. Ich stelle mir das so vor, dass hier Gottes Tun und menschliches Denken und Handeln zusammenwirken. Gott auf der einen Seite will, dass sich in jenem Moment offenbart, wer Jesus ist. Er will, dass sich sein Wort durch die Propheten erfüllt. Und auf der anderen Seite sind da die Menschen, die sehnsüchtig auf den Messias warten. Die Hoffnung auf Erlösung wurde ja mit dem bevorstehenden Passafest, das an die Befreiung aus Ägypten erinnert und auch mit der entsprechenden Verheißung irgendwo verknüpft war, dass irgendwann Israel wieder befreit wird und der König kommen wird, der Messias kommen wird. Und mit diesem Passafest, was jetzt bevorstand, wurde diese Hoffnung so richtig lebendig. Seit einiger Zeit konnten die Leute Jesus beobachten. Und es gab ja immer wieder diese Zeichen, dass er der Messias ist. Es war jetzt ganz normal, dass Pilger, die da zum Fest nach Jerusalem kamen, mit Jubelrufen auch begrüßt wurden. Und ich denke auch, das Lob Gottes wird da keine Seltenheit gewesen sein, dass die Pilger und auch vielleicht die Leute, die sie begrüßt haben, einfach die Lieder, die zum Fest gehört haben, gesungen haben. Und was die Menschen da rufen, gehört auch tatsächlich zur Festliturgie. Und nicht nur vom Passafest, sondern auch vom Laubhüttenfest, was auch wiederum an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und solche Zweige, wie die Leute dann auf den Weg gelegt haben, die erinnern besonders auch an das Laubhüttenfest. Und außerdem war das auch eine Möglichkeit, einen König zu ehren und zu feiern. Diese Jubelrufe, die wir hier dann aber hören bei Lukas oder auch bei den anderen Evangelisten, die gehen über die Begrüßung, die es normalerweise für die Pilger gab, hinaus. Also Jesus wird hier wirklich ganz eindeutig als König und Messias gefeiert. Aber dennoch verstehen selbst die Jünger nicht wirklich, was hier geschieht, wie Johannes uns berichtet. Könnt ihr nachlesen, Johannes 12, Vers 16. Und deshalb glaube ich, dass dieses Geschehen so nur als Zusammenspiel von Gottes Wirken und menschlichen Möglichkeiten zustande kommen konnte. Lukas macht ja auch sehr schnell deutlich, dass es zwar viele Menschen gab, die Jesus hier zujubelten, aber genauso gab es Widerstand. Und danach, nach diesem Bericht vom Einzug in Jerusalem, folgt eine Klage von Jesus über Jerusalem. Und das zeigt auch, Israel hat noch gar nicht richtig verstanden, dass Gott selbst zu ihnen gekommen ist, um ihnen Frieden zu bringen. Wenn ich mir dann so den Verlauf der weiteren Geschichte ansehe, dann muss ich wieder an den Film denken. Unser Held ist an dem Höhepunkt angekommen. Nun wird endlich alles gut werden und wir erwarten viel von ihm. Aber dann geht irgendwie alles schief. Die Bösen oder die Gegner scheinen zu gewinnen. In vielen Filmen ist der Held dann in tödlicher Gefahr und wir warten auf den Moment kurz vor Schluss, wo irgendwie alles gut wird, wo der Held das Schicksal irgendwie noch wendet, dem Tod von der Schippe springt und wir das Happy End feiern können. Und so geschieht das ja meistens auch. Er springt dem Tod von der Schippe, rettet die Welt und wir feiern das Happy End. Jesu Einzug in Jerusalem könnte der Auftakt zum Happy End sein. Endlich kommt der Messias. Er wird Jerusalem und damit ganz Israel von der Vorherrschaft der Römer befreien und es dann wieder zu seiner Größe zurückführen, die es unter den Königen David und Salomo hatte. Aber das passiert nicht. Jesus wird gefangen genommen und er springt dem Tod nicht von der Schippe. Der König stirbt und mit ihm die Hoffnung. Seine Anhänger zerstreuen sich und sogar seine engsten Freunde verstecken sich, haben Angst. Ob Jesus doch nicht der Messias war, hatten sie sich vielleicht getäuscht? Es braucht bis nach der Auferstehung oder sogar Pfingsten, bis die Jünger wirklich begriffen haben, worum es eigentlich geht. Dass der Held doch gewinnt, das Böse besiegt und es ein Happy End geben wird. Jesus ist der König, der zur Rechten Gottes sitzt. Und der Tag wird kommen, wo er allein regiert und es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, ein Reich des Friedens und der Freude. Ich denke, dass der Bericht vom Einzug in Jerusalem uns mindestens drei Dinge zeigt. Erstens, Gott kommt immer zu seinem Ziel. Gott wollte, dass Jesus als König gefeiert wird. Er wollte, dass hier nochmal ein klares Zeichen gesetzt würde, dass Jesus der Messias ist. und niemand hätte das verhindern können. Die Pharisäer, die Jesus ansprachen, nicht und auch sonst kein Mensch. Denn selbst wenn Jesus die Pharisäer oder römische Soldaten die Menschenmenge zum Schweigen gebracht hätten, dann hätten eben die Steine geschrien. In der Bibel finden wir viele Geschichten, die zeigen, dass Gottes Pläne niemand verhindern kann. Nicht die Schlange, die scheinbar alles zerstörte, nicht die Menschen, die sich selbst zugrunde richteten, nicht der Pharao, ein als Gott verehrter König Ägyptens, kein gottloser König in Israel, keine mächtigen Völker im Umkreis, weder Unfruchtbarkeit oder Kleinglaube noch Verrat oder Versagen. Gegen alle Widerstände, Widrigkeiten und menschliches Unvermögen, Gott kommt zu seinem Ziel. Ich finde, das ist eine unglaublich befreiende Wahrheit. Denn Gottes Ziele sind gut und wir können uns darauf verlassen, dass er all das Gute, was er versprochen hat, auch schaffen wird. Und selbst wenn ich versage, kann das Gott nicht hindern. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem gut ist, mich zu bemühen, dass das unnötig wäre, dass ich mein Bestes gebe. Das ist natürlich trotzdem gut. Aber ich muss dabei nicht ängstlich oder verkrampft sein, sondern ich kann einfach ganz befreit mein Bestes geben, weil ich weiß, am Ende werde ich gewinnen mit Gott. Es ist außerdem ein Trost in Zeiten, wo es schwierig ist. Wenn scheinbar alles schief läuft, du mit Zweifeln kämpfst, dir scheinbar nur Steine in den Weg gelegt werden oder alle gegen dich sind. Gottes gutes Ziel mit deinem Leben und mit dieser Welt hält keiner auf. Das Zweite, es kann eine Weile dauern. Und das ist eine Schwierigkeit bei der Sache, dass wir manchmal Geduld brauchen. Die Juden warteten seit Jahrhunderten. Bei manchen Propheten waren mehr als 1000 Jahre vergangen, seit sie ihre Verheißungen verkündet hatten. Und seit der ersten Verheißung von Gott an Eva nach dem Sündenfall war noch viel mehr Zeit vergangen. Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit. Und Geduld, glaube ich, gehört nicht zu den höchsten Tugenden. Warten haben wir vielfach verlernt oder vielleicht erst gar nicht gelernt. Wir brauchen nicht auf die Zeit der Ernte zu warten, bis wir die Früchte genießen können. Schnell mal in den Laden gehüpft und schon haben wir alles, was das Herz begehrt. Lieferzeiten für bestellte Waren sollen ja möglichst kurz sein, am besten sofort. Einmal im Internet einen Klick gemacht und dann soll bitte schön das, was auch immer ich möchte, vor mir auf dem Tisch stehen. Ganz so schnell geht es noch nicht, aber wir sind ja auf dem besten Weg dahin. Und auch in der Wirtschaft ist es so, dass die Lieferzeiten möglichst kurz sein sollen und kurzfristig das, was gebraucht wird, herbeigeschafft werden kann. Wenn man im Restaurant mal ein bisschen länger warten muss oder wenn es an der Kasse mal wieder länger dauert, dann werden viele Leute ungehalten. Mit Video on Demand müssen wir nicht mehr warten, bis der Lieblingsfilm mal im Fernsehen kommt, sondern jederzeit und überall können wir ihn einfach anschauen. Das sind nur ein paar Beispiele. Und ich denke, umso wichtiger ist es für uns, Geduld zu üben. Die Menschen biblischer Zeiten hatten einen ganz anderen Lebensrhythmus und waren das Warten viel mehr gewohnt. Aber trotzdem gibt es in der Bibel auch einige Charaktere, denen das Warten auch schwer fiel. Abraham und Sarah zum Beispiel. Gott hatte ihnen einen Sohn versprochen, aber es tat sich erst mal nichts. Und irgendwann ging ihnen die Geduld aus und sie nahmen die Sache einfach selber in die Hand. Mit Hilfe von Hagar ein Nachkommen zu bekommen, erwies sich allerdings im Nachhinein als schlechte Idee. Oder das Volk Israel. Sie verloren recht schnell die Geduld, als sie auf Mose warteten, der auf den Berg gestiegen war, um mit Gott zu sprechen. Und sie hatten schon Angst, er kommt vielleicht gar nicht wieder. Und das mit dem goldenen Kalb ist auch nicht so gut ausgegangen. Überhaupt verloren sie in der Wüste ja recht schnell die Geduld und waren, ja, unglücklich, haben gemeckert und sich beklagt. Und das waren auch nur zwei Beispiele, es finden sich bestimmt noch mehr. Könnt ihr ja, wenn ihr mal Zeit habt, euch auf die Suche machen, wer alles so ungeduldig war in der Bibel. Und wenn man warten muss, dann ist nicht nur Geduld nötig, sondern ganz oft auch Vertrauen. Denn, und das ist das Dritte, Gottes Plan ist manchmal anders als menschliche Vorstellungen. Vielleicht wäre das Warten ein bisschen einfacher, wenn sich unsere Vorstellungen immer mit Gottes Plänen decken würden. Wir sind ja eher kurzsichtig und außerdem fehlt uns meistens ein bisschen der Überblick. Gottes Blick ist auch auf die Ewigkeit gerichtet und unserer nur allzu oft auf irdische Dinge. Deshalb sehen unsere Ideen und Lösungen auch oft anders aus als das, was Gott vorhat. Ich glaube, dass es im Plan Gottes wichtig war, dass Jesus als König in Jerusalem einzog. Einerseits wird deutlich, dass er ein König des Friedens ist, denn er reitet hier auf einem Esel und nicht auf einem Schlachtross oder einem Kriegswagen. Andererseits, bei dem, was kommen sollte, ist es auch wichtig, dass Jesus überhaupt als König wahrgenommen wird. Er ist wirklich der König, auch wenn es erstmal nicht so aussieht, wenn er erstmal nicht all das tut, was vom Messias erwartet wurde. Denn er ist nicht für die kurzfristige Lösung zur Befreiung seines Volkes gekommen. Anders als erwartet, reißt er den Römern nicht die Herrschaft aus den Händen, was viele ja erwartet hatten. Letztendlich tut er aber so viel mehr und ist ein so viel größerer König, als sich die Menschen seiner Zeit das überhaupt hätten vorstellen können. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie sich die Jünger wohl in den letzten Tagen des irdischen Lebens Jesu gefühlt haben. Der Tag des Einzugs war ein fröhlicher Tag. Sie waren glücklich und sogar euphorisch. Aber recht schnell wurde die Stimmung etwas bedrückter, bis Jesus schließlich festgenommen wurde und sie sich aus Angst versteckten. Und diese drei Tage der Angst, die wurden schließlich abgelöst von Staunen und Ungläubigkeit, bis sich irgendwann so die Freude der Auferstehung wirklich durchsetzen konnte. Und ich denke, so ein Rest Verwirrung ist bestimmt immer noch geblieben und hat sie begleitet. Vielleicht wurde es auch für die durch die Himmelfahrt noch mal so ein bisschen verstärkt. Was passiert hier eigentlich? Wo führt das alles hin? Und erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes haben sie wirklich begriffen, was geschehen war. Das alles hätten sie sich bestimmt niemals vorstellen können, als sie mit Jesus losgezogen sind. Gerade weil wir manchmal auf Gottes Eingreifen warten müssen und weil Gott nicht selten anders handelt, als wir es tun würden, ist es so wichtig und befreiend zu wissen, Gott kommt an sein Ziel. Und dieses Ziel ist gut und höchstwahrscheinlich besser als das, was du dir ausgedacht hättest. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn man in Not oder Verzweiflung ist, sich darauf zu verlassen. Wir wollen es ja lieber einfach haben und immer fröhlich sein. Schwierige Zeiten sind anstrengend und machen definitiv keinen Spaß. Wir müssen kämpfen mit den Umständen, den eigenen Schwächen und den Gefühlen. Aber je tiefer sich diese göttlichen Wahrheiten in uns festsetzen und je näher wir Gott kommen, desto leichter wird der Kampf. Immer häufiger fühlst du dich getragen und Gottes Ziel wird vielleicht auch klarer. Das heißt nicht, dass du auf jeden Fall erkennst, wo Gott mit dieser konkreten Situation hin möchte. Aber du siehst vielleicht, dass der ganze Mist auch irgendeinen Nutzen hat, wenn es vielleicht auch nur eine Kleinigkeit ist. Es kann aber auch sein, dass du einfach vertrauen musst, dass Gott weiß, was er tut und dass er es gut mit dir meint. Vielleicht denkst du jetzt, dass das nicht stimmt. Ich war auch schon in Situationen, wo ich das so nicht sehen konnte. Aber trotzdem glaube ich, dass es so ist. Schwere Zeiten sind immer Achterbahnzeiten. Und da gibt es diese Momente, wo man einfach ganz unten ist. Und da gibt es kein Licht am Ende des Tunnels. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo es so ein bisschen bergauf geht. Dann wird plötzlich etwas klar oder du nimmst die Nähe Gottes ganz besonders wahr. Und wenn du es schaffst, dich auch in den Tiefen darauf zu besinnen, dass Gott gut ist, es gut mit dir meint und dich nicht alleine lässt und dass er ein gutes Ziel verfolgt, dann kann auch an der dunkelsten Stelle unerwartet ein kleines Licht aufleuchten. Dann richtet sich dein Blick aus auf das ewige Ziel Gottes, weg von den kurzfristigen Lösungen. Und denk auch daran, dass du nicht alleine bist in der Situation. Nicht nur Gott ist bei dir, das ist natürlich das Allerwichtigste und das Allergrößte, dass er immer da ist. Aber auch deine Geschwister in der Gemeinde können dir beistehen. Sie können dich im Gebet unterstützen, ermutigen oder vielleicht auch praktische Hilfe geben. Selbst wenn du es nicht mehr schaffst, zu Gott zu schreien, dann können sie das für dich machen. Wenn du die Wahrheiten dir selber nicht sagen kannst, dann können sie das tun. Und sollten alle Stricke reißen, dann werden eben die Steine schreien. Sie werden Gottes Wahrheit verkünden und Gott loben. Gott ist da. Er hat einen Plan und er kommt an sein gutes Ziel. Mit dir, mit mir und mit dieser Welt. Ich schließe mit Offenbarung 21, den Versen 1 bis 7. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. Amen.